Ja, erstmal, Anton, schön, dass du überhaupt bei uns im Studio bist.
Ja, klar, gerne.
Vielleicht kannst du erstmal erzählen, du bist jetzt mit 21 verhältnismäßig relativ jung, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, qualifiziert für Olympia. Was macht das in deinem Kopf? Ist das etwas, was du einfach so hinnimmst oder denkst du hier und da doch mal regelmäßig drüber nach und denkst dir, was ist hier eigentlich passiert?
Ja, es war schon, da ich auch letztes Jahr im vorolympischen Jahr keinen olympischen Einsatz hatte, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann qualifiziert, geringer. Und das war schon in den ersten Momenten so, dass es sich so ein bisschen unwirklich, sag ich mal, angefühlt hat. Beziehungsweise dass immer noch so tatsächlich Wochen oder ich würde eher sagen Tage später immer noch einfach so ein bisschen surreal war. Und ich mir immer so dachte, so eigentlich kann das doch, irgendwie ist ja irgendwas falsch oder so. Ja, aber dann irgendwann kommt natürlich dann die Realität, dass man es dann geschafft hat. Und das ist natürlich ein geiles Gefühl auf jeden Fall.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie es bei dir war, Jan?
Ja, tatsächlich kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Bei mir, ich kann es ungefähr auch so beschreiben. Also die ersten Tage, ja, tatsächlich Minuten, habe ich das eigentlich überhaupt nicht für voll genommen. Ich war bloß froh, dass irgendwo eine Entscheidung getroffen wurde. Ja, und am Ende, ich glaube, so richtig verstanden, was da passiert ist, das habe ich tatsächlich erst ein Jahr später gefühlt.
Man sagt ja, glaube ich, auch immer, dass es für jeden Sportler irgendwie das Größte ist, sich für Olympia zu qualifizieren. Ist das in dem Moment auch etwas, wo man merkt, wie groß das eigentlich ist, was man gerade geschafft hat? Erklär das gerne mal, Anton.
Also das war bei mir auch erst in den Tagen danach, weil also im ersten Moment nachdem, das war ja bei mir und ich glaube bei dir damals auch ein Ausscheidrennen, was ihr hattet. Und im ersten Moment danach ist man erstmal einfach nur erleichtert, dass man jetzt dieses Rennen gewonnen hat, wie es eigentlich bei vielen anderen Rennen auch der Fall ist. Und erst so in den Tagen bzw. Wochen später, wenn dann so die erste Veranstaltung kommt und dann wird man mit aufgerufen bei den Olympiateilnehmern und dann sitzen da Sponsoren, Politiker, alles Mögliche. Ja, und dann läuft man damit nach vorne mit den Olympiateilnehmern, dann realisiert man das langsam, dass es jetzt tatsächlich so ist. Und ja, dann merkt man auch erst irgendwann so die Reichweite davon, dass es doch eben ein krasses Event ist.
Ja, also das ist ja, da kommt man nämlich genau auf den Punkt, ne? Also die Wahrnehmung des Sports ist ja da schon ganz anders. Man wird ganz anders realisiert auf einmal, ne? Also der Fokus auf den Sport zu Olympia ist ein himmelweiter Unterschied. Anton, du kannst mir gerne widersprechen, aber ja, im Verhältnis zu Weltmeisterschaften, Europameisterschaften in unserem Sport ist das natürlich wie Woodstock, sagen wir mal so.
Schöner Vergleich.
Ja.
Aber ist es dann etwas, du hast gerade, das muss ich nochmal kurz nachhaken, du hast gerade von Ausschaltrennen gesprochen. Das müssen wir nochmal kurz erklären. Wie funktioniert so ein Weg von, ich sag mal, der normalen Trainingssession und diesem, man findet seine Sportart bis hin zu Olympia?
Ja, tja, das ist ein langer Weg. Also ich hatte auf jeden Fall einen sehr guten Winter. Ich war keinen einzigen Tag krank und dann hatte ich auch die nationale Qualifikation gewonnen, wobei ein paar Sportler da rausgefallen sind, die einfach sich schon vorher qualifizieren konnten, beziehungsweise ein Sportler auch nicht bei Olympia teilnehmen konnte, der auch die Rangliste mitgefahren ist. Ja, so gesehen war ich dann der Erste, sage ich jetzt mal, von den entscheidenden Leuten dann bei der Rangliste. Und genau, 5 Leute hatten sich schon qualifiziert für die Weltcups, die dann auch auf jeden Fall im olympischen Einsatz am Start gehen. Ich war eben dann der Sieger der Rangliste und somit hatte ich dann den zweiten olympischen Einsatz im 1000 Meter Einer gekriegt, bin kein 2er auf 500 Meter gefahren, also ist auch noch eine andere olympische Distanz. Und dann ging der Weg über den ersten Weltcup, wo ich zweites deutsches Boot war, also derjenige, der letztes Jahr auch bei der Weltmeisterschaft gefahren ist, der war vor mir, noch zu einem internen Ausscheid, wo ich gegen einen der Sieger im K2 500 Meter gefahren bin, die den Ausscheid beim Weltcup gewonnen hatten. Und ja, dann steht man in Chiembaum, im Olympischen Trainingszentrum in Chiembaum, oben an der 1000 Meter am Start und weiß, man muss jetzt hier unten als Erstes ankommen. Tja, und das ist dann dieses Ausscheidrennen, von dem ich rede. Ja.
Also tatsächlich, um das nochmal kurz ein bisschen allgemein für die Zuschauer einordnen zu können, ist es ja so, dass wir Anfang des Jahres, sage ich mal, März, April, Ausscheidungen fahren müssen. Also das nennt sich bei uns dann Rangliste, wo man die individuelle Einerleistung erbringen muss. Und da muss man eine gewisse Leistung bringen, meinetwegen jetzt Top 8 in Deutschland, um sich dann weiter zu empfehlen für die Weltcups, wo in den Weltcups Boote zusammengesetzt werden, die dann jeweils auch nochmal in Ausscheid fahren. Na, und deswegen meinte Anton gerade, das zweite deutsche Boot, es werden zwei deutsche Boote dann gegeneinander gesetzt. Ja, und dann ganz einfach, das erste deutsche Boot was gewinnt, hat gewonnen und qualifiziert sich dann sozusagen für den Jahreshöhepunkt. Und in dem Fall ist es dann Olympia. Und Anton musste dann einfach nochmal quasi in eine Nachqualifikation ohne Weltcup, um das mal ganz einfach untergebrochen zu erzählen.
Okay, also zusammengefasst sehr kompliziert.
Es geht, wenn man einmal im System drinsteckt, ist es gar nicht mal so kompliziert, aber es sind eben relativ viele Leute, die sich noch bewerben auf diese Plätze. Mhm. Und das war jetzt eben noch auf diesen einen Platz, sind es eben relativ viele Leute, die sich darauf bewerben. Und deswegen wirkt es im ersten Moment wahrscheinlich etwas komplizierter, als es ist. Aber wenn man einmal drin ist, checkt man es eigentlich. Gut.
Ja, das ist natürlich genau der Punkt, ne? Aber wo wir auch die Zuschauer abholen wollen, um das für die Zuschauer einfach zu machen und dass sie quasi mitten im Boot sitzen.
Ja.
Richtig geil. Also merkt euch das, war ein richtig guter Übergang. Nein, aber ne, wir wollen es ja schön einfach halten und schön, dass sie das halt die Zuschauer auch verstehen. Weil von außen wirkt es natürlich relativ kompliziert, weil wir haben ja quasi unseren Anfänger, den anderen Jan, der davon jetzt nicht allzu viel Ahnung hat. Ich weiß tatsächlich, dass er schon mal im Boot gekniet hat.
Ich wollte also gerade sagen.
Er hat es versucht auf jeden Fall.
So, das ist nämlich genau das nächste Ding und das ist etwas, worüber ich sprechen wollen würde. Ich finde, Kanu klingt immer so, ja komm, gehst du mal mit den Freunden in Spreewald, schön Zehnergruppe, weißt du?
Schöne Spreewaldgruppe.
Schöne Spreewaldtour, einmal schön entspannt, vielleicht das ein oder andere Bierchen. So, und dann hatten wir vor, lass es einem Jahr gewesen sein, eine Challenge hier auf Radio Potsdam, Jan und Jule in Gefahr hieß die. Ich gegen unsere Chefin und wir sollten Challenges, sag ich mal, bewältigen und eine der Challenges war, Jan, Jule, setzt euch doch, kniet euch doch mal
genau
in einen Kanu. So, ich habe das gehört in unserem Redaktionsmeeting und habe halt Jule angeguckt und gesagt, also, was ist denn das hier für eine Challenge?
Aber vielleicht mal ganz kurz, um mit einzugreifen gerade. Anton, willst du uns mal ganz kurz Kanu erklären? Also was ist so die signifikanten Disziplinen? Was ist so der Oberbegriff? Also was wird bei Olympia jetzt gefahren? Einfach bloß mal, um ganz klar irgendwie mal eine Linie drin zu haben, was ist überhaupt Kanu?
Klar, gerne. Also es gibt ja den Kanu-Rennsport. Der ist unterteilt ins Kanadierfahren, also in das Knien, wovon du gerade geredet hast.
Genau.
Und da ist ja auch die Disziplin, in der Jan damals Olympiasieger wurde, 2016. Und und ich bin Kajakfahrer, also ich sitze in meinem Boot und ich paddel halt auf beiden Seiten und Jan eben nur auf einer. Und ja, in diesen Disziplinen gibt es männlich und weiblich, beides. Und im Kajak jetzt sind die olympischen Disziplinen dann der 1000 Meter Einer, der 500 Meter Zweier und der 500 Meter Vierer. Dem Kanadier sind jetzt die olympischen Disziplinen der C1, der Kanadier Einer, 1000 Meter und der C2, Kanadier Zweier, 500 Meter. Mhm. Bei den Kajakfrauen ist es der K1, 500 Meter, der K2, 500 Meter und der K4, 500 Meter. Und bei den Kanadier-Mädels ist es der C2, 500 und der C1, 200. Also es gibt dann auch schon ein paar Disziplinen. Und da muss man natürlich dann gucken, wie man da zurechtkommt. Die werden auch alle paar Jahre mal geändert. Bei der letzten Olympiade waren es auch noch ein bisschen andere olympische Disziplinen. Genau. Und bei Jan damals war es zum Beispiel auch noch der C2 1000 Meter, genau. Der auch auf 1000 Meter im Zweier
Olympiasieger. Der letzte deutsche Olympiasieger über 1000 Meter im Zweier Kanadier.
Ja.
Das schreibe ich mir auf. Um das vielleicht auch nochmal allgemein zu halten, ne? Also wir haben im Kanu dann verschiedene erstmal Disziplinen, ne, und verschiedene Strecken, die unterschiedlich sind zu Weltmeisterschaft und Olympia. Bei Olympia werden nicht alle Strecken gefahren, die tatsächlich auch bei der Weltmeisterschaft gefahren werden. Dementsprechend ist es so, ist Anton so detailliert darauf eingegangen, ne? Genau. Also weil es halt wirklich sehr speziell ist. Und diese Strecken, die olympisch sind und Disziplinen, die olympisch sind, die sind natürlich sehr interessant für die Sportler, weil die am meisten gefördert werden, intern. So, aber jetzt haben wir es mal ganz kurz eingeordnet und jetzt hol mal deine Story raus.
Lass uns darauf gleich zurückkommen mit diesem gefördert und Randsportarten und. In jedem Fall saß ich in diesem Kanadier. Ich kniete in diesem Kanadier.
Richtig.
Und meine Challenge war es, knien zu bleiben und dieses Ding zu steuern. So, und ich, wir erinnern uns, saß in der Redaktionssitzung und meinte, ja Leute, also ist jetzt, sorry, gar nicht böse gemeint. Ich bin vorher brennend durch den Vulkan im Filmpark gelaufen, zum Beispiel. So, das war für mich gefährlich. Und jetzt soll ich in ein Kanadier mich reinknien. Ich wurde ausgelacht und dann sind wir los, haben uns da reingekniet und ich habe es, glaube ich, kein einziges Mal geschafft.
Also ich kann hier mal für alle Zuhörer das Angebot machen, ungefähr 9.30 Uhr am Luftschiffhafen Potsdam, wir kommen vom Wasser. Kann gerne jeder versuchen, sich ins Boot zu setzen.
Wenn du dann eine Medaille wieder mitgebracht hast, quasi aus Paris, ja?
Genau, ja, auch nicht. Nee, ungefähr 9.30 Uhr am Luftschiffhafen, da kann sich jeder gerne mal versuchen, ins Boot zu setzen und dann wird man merken, das ist keine Lüge.
Es ist echt unglaublich schwer.
Es ist, wenn man es das erste Mal macht, ist es unmöglich, im Boot sitzen zu bleiben.
Es gibt Videos davon. Ich bin wirklich, also ich hatte die Hoffnung, ich bleibe lange trocken, am Arsch. Also am ersten Mal war ich komplett nass.
Ja. Da war nicht viel.
Wie lange hast du gebraucht damals, als du dann angefangen hast zu merken, das ist so deine Sportart, auch wirklich drin zu bleiben im Boot?
Ja, es gibt ja am Anfang noch diese Polo-Boote, aus denen kann man eigentlich gar nicht rausfallen, außer man schmeißt sich wirklich zur Seite rüber.
Das würde ich nicht so einfach sagen.
Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben es damit auch probiert, ich habe mich auch gepackt damit. Ne?
Ja, auf jeden Fall, wenn man noch sehr jung ist, kann man damit, dann hat man ja auch einen tieferen Schwerpunkt, da kann man da eigentlich kaum mit kentern. Aber in den Rennbooten ist es dann doch so, dass man die erste Zeit mehr schwimmt, als man paddelt. Ich habe in der dritten Klasse begonnen mit dem Sport, da kann ich jetzt nicht mehr ganz nachvollziehen, wie lange das jetzt wirklich gebraucht hat, bis ich sicher im Boot saß. Es waren auf jeden Fall einige Wochen und Monate.
Ja.
Und bis man dann so richtig sicher im Boot war, dass man ohne so solche Stützschläge zu machen mal ein paar Kilometer paddeln kann, das dauert Jahre, würde ich mal sagen.
Das Wort Stützschläge verfolgt mich gerade immer noch. Ich weiß noch, wie du von außen geschrieben hast. Ja. Stützschläge!
Ja, wer das sehen will, wie gut sich Jan angestellt hat, der kann gerne bei Instagram mal reingucken und Frage Potsdam.
Auf jeden Fall, das ist ein witziges Video geworden. Ich glaube, es ist so ein bisschen wahrscheinlich wie Fahrradfahren, ne? Also wenn man es einmal kann, geht's dann?
Ja, kann man so beschreiben. Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen schwieriger zu lernen als Fahrradfahren, aber sonst an sich ist es schon so, weil es einmal kann. Es gibt natürlich auch Boote, die sind ein bisschen netter als unsere Rennboote von der Stabilität her.
Ja, das ist immer der Witz. Man unterhält sich ja mit vielen Leuten, ne? Und viele, wenn man denen dann erzählt, Mensch, ja, ich mache Kanu-Rennsport und so. Ja, ja, habe ich auch schon gemacht. Ja, mache ich ganz viel, jeden Tag im Spreewald und so. Nee, das ist nicht Rennsport. Das ist Kanu-Wandern. Das ist ein Unterschied. Ja, nee, aber ist auch total schmal, ne?
Ja, aber.
Und dann ist es dann irgendwann so, man sagt, ja, doch, du bist voll dabei, du bist Rennsportler.
Ich frage immer nur, schlafen dir die Beine ein, während du paddelst? Weil unsere Boote so eng sind.
Ja. Gucken Sie mal, so merken Sie, so machen sich die Profisportler bei uns leiden dann lustig.
Nein.
Ist euer vollkommen recht. Du hast es gerade angesprochen, Anton. Lass uns mal so ein bisschen auf deinen Karriereweg gehen. Du hast in der dritten Klasse angefangen, die Sportart zu üben, kennenzulernen und hast gemerkt, das ist es. Vielleicht, ich weiß, das ist jetzt wieder eine Frage, die vielleicht eine lange Antwort nach sich zieht, aber sehr gerne. Wie würdest du deine Karriere beschreiben? Wo ging es los und wo sind wir jetzt gerade angekommen?
Ich würde es einfach mal so beschreiben, wenn man nie aufhört, etwas zu machen, wird man irgendwann sehr gut da drin. Und ob man dann wirklich eines Tages richtig, richtig gut da drin wird, ist die andere Frage, aber man wird auf jeden Fall sehr gut da drin und ich habe einfach nie aufgehört, den Sport zu machen. Ich habe auch natürlich oftmals drüber nachgedacht. Ja, und man wächst dann eben so rein. Also ich habe in der dritten Klasse begonnen, dann kam in der sechsten Klasse damals dann halt die nächste Entscheidung, halt auf die Sportschule zu gehen. Und ja, dann macht man einfach immer weiter, Klasse für Klasse und wird immer schneller. Und ja, entweder wird man dann irgendwann halt nicht mehr schneller oder man wird immer noch schneller und dann fährt man irgendwann vorne mit oder halt nicht. Ja, aber wenn man niemals aufhört damit, dann hat man eigentlich schon ganz gute Chancen, mal wirklich verdammt, verdammt gut zu werden. Und so würde ich es eigentlich bei mir einfach mal beschreiben.
Jan hat auch gerade bestätigend genickt. Schön, ja. Lass uns, bevor wir auf auch Jans damalige Zeit vielleicht eingehen, kurz die Rückfrage, gab es irgendwann in dieser, ich sag vielleicht auch mal Anfangsschulzeit oder irgendwann vielleicht in einem Moment so für dich das Denken, wo du dich echt selber, ich sag mal, quälen musstest zu sagen, du bleibst dabei oder war das für dich nie eine Frage?
Doch, definitiv. Also die größte Entscheidung dabei war auf jeden Fall, als ich damals einen Trainerwechsel hatte von Junior zur Leistungsklasse, zu einem U23-Trainer Lutz Altepost kam, wo ich am Anfang die Trainingsmethoden nicht ganz so verstanden habe, weil es dann doch sehr, sehr hart wurde. Aber man hat eines Tages verstanden, dass es mit dem, wie man es vorher gemacht hat, vielleicht nicht unbedingt weitergeht, wenn man erfolgreich sein möchte. Und ja, dann war das Training wirklich, es war eine Wucht. Es war wirklich, wirklich, wirklich anstrengend jeden Tag. Und ich glaube, das war aber auch so ein bisschen Dadevier. Damit habe ich mich am Anfang gar nicht zurechtgefunden. War ich auch gar nicht zufrieden mit, habe ich auch überlegt, dann aufzuhören. Aber ich habe es eben nicht gemacht und dann hat das Training doch sehr gut gefruchtet und ich habe ihn dann, nachdem ich letztes Jahr beim Weltcup Dritter wurde, hatte er mir dann Glückwunsch geschrieben und ich hatte dann zurückgeschrieben, danke sehr, aber hätten Sie mir damals nicht die Augen geöffnet, wäre das nie passiert.
Wow.
Schön. Ja.
Wow.
Und das war so der Moment, in dem sich einfach so die Leistungsentwicklung noch weiterging.
Also, ja, schön gesagt, definitiv. Ne? Also am Ende braucht man ja jemanden, der von außen neutral betrachtet und das ist halt meistens der Trainer. Und normalerweise sollte es so sein, dass es ein guter Trainer ist, dass er seinen Sportler so einschätzen kann und weiß ganz genau, was er braucht und wie er mit dem trainieren soll. Und in dem jugendlichen Leichtsinn, in dem wir uns befinden, in dem Alter, ne? Also da sprechen wir von 17.
Ja, da war es dann schon 17. so 18 ungefähr, aber also, okay. Das war schon nach dem Juniorenjahr. Direkt das erste U23-Jahr sozusagen.
Ja, selbst da, ne? Also selbst da, ja klar, man bezeichnet sich schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise als Profisportler, ne, im Juniorenbereich. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, in dem Alter bist du halt trotzdem noch total abhängig von dem Trainer, der dir halt ganz klar sagt, wo lang. Ja, man weiß es natürlich immer besser, das ist keine Frage. Aber ja, also und auch die Situation, wie du sie vorher beschrieben hast, kann ich auch nur bestätigen. Ich glaube, jeder Leistungssportler, der irgendwo oben angekommen ist, und Anton, das würde ich jetzt halt auch schon mal so urteilen, du bist schon ganz oben angekommen, ja, wenn du bei Olympia dabei bist, das ist schon super viel wert, dass jeder da, glaube ich, Zweifel hatte vorher. Definitiv. Und ich glaube, die sind auch wichtig, um ganz oben anzukommen, weil ohne die Zweifel kommt man sich selber mit seinem Körper, mit sich selber nicht näher und setzt sich damit auch nicht auseinander. Mhm, ja. Wenn man immer gewinnt, dann ist ja alles richtig, was man macht. Ja. So, vielleicht ist es da in dem Moment halt besser, mal einen Fehler zu machen und mal in der Ecke zu sitzen und zu heulen, ne, weil es einfach gar nichts funktioniert und dann mit sich selber auseinanderzusetzen.
Ja, aber es gab ja damals auch, also ich hatte ja auch vorher schon sehr gute Trainer, ob es jetzt damals bei Frank Zwickler war, der einem wirklich Werte vermittelt hat. Genau, der Zwicky, der einem wirklich Werte vermittelt hat. Und man merkt es heutzutage auch noch, die Sportler, die bei den älteren Osttrainern aufgewachsen sind,
richtig,
die ticken einfach anders. Die können sich, glaube ich, doch schon teilweise noch im Training noch ein bisschen mehr Kante geben. Mhm. Das sind so Werte, die einem damals Zwickler vermittelt hat. Und danach dann hatte ich ja immer noch weiterhin gute Trainer mit Clemens Parmann, wo ich ja eigentlich als Jugendfahrer bei Junioren mittrainiert habe, beziehungsweise bei LK-Fahrern mittrainiert habe, was natürlich auch, die waren natürlich deutlich schneller als ich. Da bin ich nur hinterhergefahren, beziehungsweise habe halt den Anschluss gesucht. Und dann eben noch einmal bei Jeffrey Zeiler, das war ganz mein allererster Trainer, als ich noch auf der Grundschule war, das ein Juniorenjahr dann bei Jeffrey Zeiler gehabt und das war auch auf jeden Fall sehr erfolgreich, aber dann eben nochmal der Step nach oben, dann mit Lutz Altepost und dann auch gar nicht mal so lange Zeit später dann zu Arndt Hanisch, unserem jetzigen auch Olympiatrainer, unserem Cheftrainer vom Deutschen Kanuverband, wo ich mich doch auch nochmal gewundert habe, wie sehr man auch nochmal schneller werden kann, wenn man nochmal eine Trainingsumstellung hat. Nicht, weil das Training vorher schlechter war, sondern einfach, weil es andere Reize sind, die auf den Körper wirken. Einfach anderes Training, andere Reize. Und das, da wird man dann doch nochmal, kriegt man nochmal, glaube ich, einen ganz schönen Leistungsschub. Und ja, er hat mich dann auch mit zu Olympia geführt, natürlich.
Dann lass uns mal vielleicht, du sagst es, Olympia ansprechen. Das ist, du hast es gerade auch selber gesagt, wahrscheinlich somit dein größtes Ziel gewesen. Jetzt bist du genau an dem Punkt angekommen, bist qualifiziert. Jetzt frage ich als Laie mal nach, bei euch beiden, wie sind denn die realistischen Chancen auf eine Medaille?
Also die sind schon jetzt im 1000 Meter Einer schon sehr schwer. Es gibt sehr viele Sportler, es gibt einige Sportler, die fahren seit Jahren an der Weltspitze. Die haben auch Jahre gebraucht, um an die Weltspitze zu kommen, beziehungsweise um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Und um dahin zu kommen, werde ich wahrscheinlich noch etwas Zeit brauchen. Also ich rede jetzt so von 4, 5 Sportlern, die da ganz, ganz vorne die Weltspitze dominieren. Vielleicht sind 6. Und um dahin zu kommen, da braucht man wirklich ein paar Jahre für. Aber natürlich werde ich trotzdem mein Bestes geben, da bestmöglich mitzufahren. Und ich werde mir da keine Option vorher zuhauen, keine Türen zuschlagen. Ich werde mein Bestes geben und dann werde ich gucken, was bei rauskommt.
Das haben alle Sportler gleich übrigens. Finde ich mega cool, dass ihr immer versucht, unglaublich objektiv auf sowas zu schauen, obwohl du, und da würdest du, glaube ich, nicht lügen, sagen würdest, ey, Leute, wenn ihr mir Gold gebt, nehme ich Gold. Das ist eine logische Frage. Versuch du das mal, Jan, von außen zu bewerten. Inwiefern hat Anton da auch recht?
Ich wollte noch dazu sagen, ich bin aber immer sehr, sehr dankbar für den Wettkampf, weil nur die Competition, nur die anderen Wettkämpfer sind die Medaille wertvoll machen. Wenn man dir die Medaille hinterher schmeißt, dann hat sie keinen Wert.
Das ist vollkommen
sind nur
richtig,
andere Sportler, die das
wertvoll machen. Das ist ein Wandtattoo.
Das ist richtig.
Das ist ein Wandtattoo.
Ja, definitiv. Ja, kannst du recht, dann, ja, in der Küche aufhängen. Ja. Die anderen Sportler machen die Medaille wert.
Ist so.
Ja, also das Einordnen, Anton hat es schon richtig eingeordnet natürlich. Also er weiß es ja am besten. Ich glaube auch, dass es die härteste Disziplin ist im Kajak-Männer-Bereich. Der Kajak-Einer über 1000 Meter ist halt wirklich eigentlich grundsätzlich hart umkämpft. Und dass Anton sich da reinfahren konnte jetzt, das ist super krass, ne? Tatsächlich natürlich die Chancen da einzuordnen und in Richtung Medaille zu gucken, es ist immer wichtig, man sollte immer auch als deutscher Kanu-Rennsportler, auch wenn man sehr objektiv auf die ganzen Leistungen schaut, immer so rangehen, Mensch, eine Medaille ist das Ziel, ja, definitiv, und da geht Anton mit Sicherheit auch mit. Was am Ende da passiert, das ist nochmal was ganz anderes. Ne? Also ich denke, ja, jeder Sportler weiß das ganz genau, wenn man sich ausgekotzt hat und alles gegeben hat und dann wirklich innerlich Bescheid weiß, es war alles, dann ist er auch zufrieden mit einem Finalplatz 8. Ja, dann ist das auch super. Ne? Und ich glaube, das ist so, das, also ich als Kajak-Laie jetzt sozusagen, würde ja schon so einordnen, dass das Finale das große Ziel erstmal ist und alles Weitere ist dann nur noch das i-Tüpfelchen. Richtig?
Definitiv. Oder? Also in dem olympischen Finale kann alles passieren, aber das ist natürlich erstmal die erste Challenge, sich da reinzufahren. Da muss ich auch noch an ein paar Jungs vorbei, aber das ist auf jeden Fall die Mission.
Aber also du hast eine geile Ausgangssituation. Ne? Ja, also definitiv. Bist jung, du hast im Prinzip nicht zu verlieren. Du kannst jetzt da wirklich da mal zeigen, was du auf der Kirsche hast.
Ja.
Naja, und wie du schon sagtest, im olympischen Rennen, da kann alles passieren. Ja. Und man sagt es ja nicht umsonst, es ist dann quasi Favoritensterben bei Olympia. Weil die Favoriten wissen auch, alle 4 Jahre, nochmal 4 Jahre, weiß ich nicht, ob ich das schaffe, bin jetzt 4 Jahre vorne weggefahren. So, und dann kommt ein unbeschwerter junger Mann einfach mal vorbeisneaken.
Du sagst es, das ist eine Frage, die ich dir auch noch stellen wollte. Jetzt ist Anton 21. Du hast damals, als du Olympiagold geholt hast, warst du 24.
Richtig.
Würdest du sagen, dass Anton durchschnittlich, überdurchschnittlich jung ist oder warst du einfach überdurchschnittlich alt?
Nee, also ich würde schon, also erstmal, ich war genau richtig alt.
Ja. 25 ist wirklich perfekt.
Was redet er eigentlich? Gar keine Ahnung. Nein, Anton ist wirklich schon einer wirklich der jüngeren Sportler, der zu Olympia fährt. Ne? Also ich kann mich an Ronny Rauer erinnern, der war noch ein Stückchen jünger. Ne? Ja. Aber das sind dann wirklich eigentlich schon Ausnahmen. Und das zeugt ja davon, oder das zeigt ja tatsächlich die Leistung, die Anton bis jetzt gebracht hat und noch bringen wird. Aber ja, wie Anton gerade schon so reingeflüstert hat, so 24, 25 ist halt eigentlich genau das optimale Alter. Sag ich mal. Also im Schnitt, wenn man sich jetzt die Olympiasieger, Olympiamedaillengewinner anschaut, sind die alle wahrscheinlich dann zwischen 24 und 26, 23, ja. 24, 25, 26.
Ja. Ja. Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass 2012, wo natürlich auch im C2 die waren auch 21 Jahre alt, wo noch ein Wiersieger Peter Kretschmer und
Kruppsteder,
die waren auch 21 Jahre alt, aber das waren auch auf jeden Fall Ausnahmetalente, die da am Start waren.
Definitiv. Also bis heute glaube ich sogar auch das jüngste Boot, was je gewonnen hat.
Mhm.
Also insgesamt jetzt, also bei dem Kanadier Zweier, über 1000 Meter, müsste das jüngste Boot so in den Alter von den beiden zusammengerechnet sein.
Also auch ein Statement dann, ne?
Definitiv. Und tatsächlich ja auch beide Potsdamer, ne? Also darf man ja auch nicht vergessen.
Und
das ist ja auch wieder interessant.
Genau, deswegen sitzt du ja bei uns. Wir wollen quasi unseren Potsdamer Sportlern auch so ein bisschen Gesicht, eine Stimme geben in dem Fall. Und da gibt es abschließend eine Frage, die wir in diesen Talks auch immer besprechen wollen und ich sag mal auch mit hervorheben wollen. Und zwar eine relativ einfache Frage, die ich von dir beantwortet haben möchte. Und ich bin gespannt, wie du sie beantwortest. Würdest du sagen, Kanu ist eine Randsportart?
Nein, weil sie olympisch ist. Das würde ich dazu sagen. Also es ist von der Popularität vielleicht eine Randsportart, aber sie ist olympisch und damit hat sie halt eine extreme Wichtigkeit für den Deutschen Olympischen Sportbund, für einfach Deutschland an sich, für den deutschen Sport an sich. Und deswegen würde ich sagen, nein, obwohl sie natürlich relativ wenig Aufmerksamkeit kriegt für das, was, glaube ich, die Athleten leisten. Und ja.
Gib den Sprachball gerne an Jan weiter.
Ja, ja, genau. Also wir haben uns ja über die Sendung natürlich ein paar Gedanken gemacht und da geht es ja halt darum, dass wir Randsportarten aus unserer Region präsentieren wollen. Und ich persönlich, das kann ja jeder für sich selber definieren am Ende, aber ich definiere halt Kanu tatsächlich schon insgesamt als Randsportart. Einfach aus dem Grund, ja, die Wichtigkeit immer innerhalb des Olympischen Sportbundes ist definitiv da. Die Wichtigkeit ist absolut da.
Erfolgreichste deutsche Sportart. Erfolgreichste deutsche olympische Sportart.
Richtig. Aber jetzt muss man das ja mal im Verhältnis sehen. Ja. Also wie wird die erfolgreichste deutsche olympische Sportart gefördert im Verhältnis zu anderen Sportarten?
Definitiv.
So, und das ist keine Verhältnismäßigkeit, meiner Meinung nach in dem Moment.
Ja.
Und somit wird automatisch Kanu-Rennsport zu einer Randsportart und wird da reingedrückt. So, ne? Also die mediale Aufmerksamkeit von Kanu-Rennsport ist ja zwischen den Olympischen Spielen wirklich ja minimal.
Ja,
ja, also bis gegen null. Mhm. Also das Einzige, was wir dann vielleicht noch haben, ist hier die deutschen Meisterschaften, die es dann noch gibt. Also ja, nicht die Kanu-Meisterschaften, sondern die, hilf mir mal auf die Sprünge nochmal, wo alle die deutschen Meisterschaften,
die Finals,
ja, genau. Da ist nochmal mediale Präsenz und darüber definiere ich mir, also ich die Sportart tatsächlich auch, ob es Randsportart ist oder nicht. Und dann natürlich einfach auch die finanziellen Mittel, die meiner Meinung nach nicht verhältnismäßig sind.
Ja. Genau, das ist nämlich, das ist das, was wir auch so ein bisschen ansprechen wollen. Darum geht es ja dann am Ende des Tages auch immer. Es geht um zum einen natürlich den Erfolg, den dann deutsche Sportler wie du an den Tag legen. Es geht aber auch darum, wie diese Sportler gefördert werden und wie sie sich dann, ich sag mal persönlich, in dieser Sportart auch ausleben können. Deswegen vielleicht mal der Blick hinter die Kulissen. Inwiefern fühlst du dich denn, gewertschätzt ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Also inwiefern bist du an dem Punkt, wo du sagst, ja Mann, ich gehe jetzt für Deutschland hier in Olympia an den Start und ich mache das lieben gerne und in 4 Jahren dann wieder.
Ja, also ohne dass man, sag ich mal, den Erfolg in der Sportart jagt, ohne dass man eben dieses Gefühl jagt, ich möchte jetzt hier die andere Person einholen, ich möchte schneller fahren als die, geht's eben nicht und kein Kanute wird Kanu-Rennsport wegen des Geldes machen. Also wir haben Sportfördergruppenplätze. Ich bin auch in der Sportfördergruppe bei der Bundeswehr. Also ich bin Sportsoldat. Mhm. Bin da auf jeden Fall auch sehr stolz drauf, weil diese Plätze sind auch sehr umkämpft. Und man kriegt natürlich auch etwas gewiss was von der Sporthilfe und sowas. Ja, aber das sind auch so gewisse Sachen, die kriegen wirklich nur die Besten. Und sonst niemand in unserer Sportart. Aber ja, wie gesagt, wenn man es aus finanzieller Sicht macht, dann kann man auch was anderes machen. Das würde mehr Sinn machen, ja. Man muss schon den Erfolg im Kanu-Rennsport jagen.
Mhm. Ja, das, also, da gehe ich voll mit, ne? Also, dass man, ich glaube, in den wenigsten Sportarten fängst du tatsächlich an, um da finanziell frei zu werden, irgendwann. Aber ab einem gewissen Grad bist du ja, naja, ich sag mal Profisportler, ja, und als Profisportler wird es dann halt in dem Fall zum Beruf, meiner Meinung nach. Und der Beruf wird entlohnt. So. Und dann wieder, da komme ich wieder zurück, die Verhältnismäßigkeit. Also, das ist natürlich keine Frage, wir werden gefördert, es gibt Fördermittel, also das soll überhaupt nicht in Frage gestellt werden und das System ist auch echt nicht verkehrt. Ja.
Ja.
Das muss man ganz klar unterstreichen. Aber im Verhältnis zu anderen Sportarten ist es immer wieder eine Frage, die man sich stellen sollte. Passt das oder passt das nicht?
Und ich frage einfach mal wieder naiv nach. Das ist ja so ein bisschen meine Rolle hier an der Stelle. Das ist
dein Ding, oder? Das
ist sowieso mein Ding. Nee, aber könnte man und inwiefern sollte man daran etwas ändern?
Also natürlich, umso mehr mediales Aufsehen es gibt für eine Sportart, umso mehr wird da natürlich gefördert, auch aus Sponsorensicht, USW. Ja, und in dem Falle muss man, denke ich, den Ball in gewisser Weise an die Sportler geben, damit die sich einfach auch anstrengen, mediale Aufsicht zu erreichen, also dass man eben gewissen Terminen einfach zustimmt und eben medial aktiv ist und in gewisser Weise natürlich auch an die Medien, weil wenn ich, wenn mein Rennen in Duisburg, wo ich letztes Jahr Dritter wurde im 1000 Meter K2, wenn das im ersten übertragen wird und ich finde am nächsten Tag dann den Livestream nicht online, weil es einfach nicht hochgeladen wurde, dann muss man da den Ball auch irgendwie ein bisschen an die Medien spielen.
Mhm, genau.
Ja, und das ist so ein bisschen das Problem. Da haben wir auch einen sehr guten Sportreporter, der hat sich dann auch darum gekümmert, dass es natürlich recht schnell online geht danach. Aber das würde in wenig anderen Sportarten passieren.
Und ich glaube, da geht es dann auch viel um Wertschätzung, oder?
Ja, ja. Na, definitiv. Ne? Also auch wieder, ich weiß, ich reite da so ein bisschen rum, aber da werde ich da nicht von wegkommen. Und die Verhältnismäßigkeit da bei den Öffentlich-Rechtlichen in dem Moment natürlich, ne, ist natürlich auch nicht da. Da sollte natürlich der Fokus auch viel mehr auf die Randsportarten gehen. Ne? Da ist die Möglichkeit, mediale Präsenz zu schaffen für die Randsportarten, um dann diese Sportarten tatsächlich auch interessant zu machen für Sponsoren. Ne? Wo dann wieder mehr Gelder fließen, auch nicht nur für die Einzelsportler. Ne? Also wir reden hier nicht nur von Einzelsportlern, die ihre Einzelverträge bekommen sollen, sondern es geht ja letzten Endes darum, dass der Verband auch Aufmerksamkeit bekommt, ja, und mediale Aufmerksamkeit, mhm, vor allem, um dann wieder in Verhandlungen gehen zu können. So, lieber Sponsor, guck mal, so und so viele Medienzeiten habe ich im Jahr. Wir können dein Logo darauf packen. Ey, wie schaffen wir das, dass wir da einen schönen Vertrag zusammenkriegen? Ne? Also ja, das muss man dann halt so, das greift ineinander
am Ende. Ja, jetzt muss man natürlich auch sagen, wir haben natürlich auch sehr gute Sponsoren, auch am Kanu-Club Potsdam, gerade die auch individuell gut fördern. Aber gerade was Jan angesprochen hat beim Deutschen Kanuverband zum Beispiel, da könnte es natürlich auch, da hakt es ein bisschen, glaube ich.
Ja, ja, also definitiv. Ne? Wir wollen hier die Leistungen, die schon geschaffen wurden und geschaffen werden,
ja, jetzt ja,
nach wie vor geschaffen werden, die sollen nicht geschmälert werden.
Ja,
das ist keine Frage. Also dickes Dankeschön an alle, die den Kanu-Rennsport und die Randsportarten unterstützen. Das bis jetzt, also ohne die wäre es auch gar nicht möglich. Das ist überhaupt keine Frage und das möchte ich auch gar nicht schmälern, die Leistung. Ne? Aber im Leistungssport ist es ja genauso, wenn du dich auf deine Leistung ausruhst, dann wirst du nicht besser und wirst du nicht oben irgendwo ankommen. Und dementsprechend, ja, muss diese Thematik, solange sie nicht im Verhältnis ist, immer wieder angesprochen werden. Und das werde ich hier halt so machen, so oft wie möglich.
Ist vollkommen richtig. Und am Ende des Tages muss man sagen, genau dafür machen wir es ja.
Genau.
Ne? Und hier geht es gar nicht darum, ich sag mal, bei Verantwortlichen, ja, XY, nein, zu sagen, so mein Freundchen, mach, nein, mal was. Nein. Sondern es geht darum, dass die Öffentlichkeit, dass eben auch Potsdamerinnen und Potsdamer verstehen,
richtig,
wenn du Kanu machst, um Geld zu verdienen, bist du an der falschen Stelle. Es geht hier einzig und allein um den Erfolg und nur vom Kanu-Leben kann man, und das hast, ja, du uns ja gerade mal bestätigt und du ja sowieso, Jan, kann man nicht.
Ja, daran arbeiten wir jetzt hier, das ist ja unser Sinn und Zweck, unser Ziel hier, ne? Sodass jeder jetzt weiß, alles klar, einen Anton Winkelmann, aha, der fährt nach Paris, aha, mal googeln, aha, mal Instagram gucken und dann mal unterstützen. Ne? Also
gerne.
Der freut sich ja über jeden Kommentar, über jeden Follower genauso, das ist ja auch eine mediale Präsenz für ihn. So, und wenn wir das hier drüber machen können und alle Hörer und Hörerinnen, Attacke.
So ist es. Dem kann man, glaube ich, nichts hinzufügen. Anton, dann danke ich dir an der Stelle für deine Zeit heute, für deinen Besuch bei uns im Studio und
sehr
wünsche
gerne
dir jetzt schon mal vorneweg ganz, ganz viel Erfolg in Paris und egal, ob du am Ende eine Medaille mitbringst oder nicht, ich hoffe, wir sehen uns danach nochmal und quatschen dann nochmal.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. War mir eine Freude.